Kann George Russell Kimi Antonelli noch einholen? Der Brite braucht eine massive Aufholjagd. 50 Punkte fehlen ihm auf den Italiener. Wir sprechen über den großen Preis von Ungarn, der jetzt ansteht, mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Hallo.
Ja Ralf, es geht nach Budapest, nach Silverstone und Spa, eine energieärmere Rennstrecke, die wir jetzt haben. Sie wird ja auch gerne mit Monaco verglichen, aber man muss auch sagen, auch da war Mercedes bisher richtig stark unterwegs. Nichtsdestotrotz, inwieweit wird sich das Kräfteverhältnis im Vergleich zu den letzten Rennen jetzt verschieben?
Ja, ich befürchte gar nicht so sehr. Mercedes hat diese eierlegende Wollmilchsau als Auto, das überall funktioniert. Auch in Ungarn, in Monaco hat Kimi ja gewonnen, Antonelli. Und wenn man schon vom Abtrittswerten und von der Setup-Einstellung Monaco und Ungarn ein bisschen vergleichen kann, zeigt das ja, dass auch da normalerweise Mercedes sehr, sehr stark sein wird. Und da geht es eigentlich nur darum, wie Russell damit klarkommt im Vergleich zu Antonelli. Das können wir ja später nochmal thematisieren. Ansonsten, Ferrari war gut in Monaco, könnte auch eine Rolle spielen. McLaren habe ich wirklich auf der Rechnung, weil es eigentlich eine Strecke, die der DNA ihres Autos mit viel Abtrieb entgegenkommt. Und ja, Red Bull wie immer die Zauberflöte, ne?
Ja, Spa, Silverstone, da haben sich auch viele kritisch geäußert, Experten, unter anderem Martin Brundle, aber auch ein Formel-1-Pilot, also der Sprecher, der Fahrer praktisch, Carlos Sainz, hat sich auch gefragt, wie konnte sowas eigentlich durchgehen? Man hat ja mittlerweile diese Simulationsmöglichkeiten. Jetzt die Frage an dich. Denkst du, man hat das wirklich zu schlampig getestet, dass sowas durchgegangen ist? Oder hat man darüber hinweggesehen, um halt ja noch mehr Kapital draus zu schlagen, eben mit so einem Einstieg von Audi in die Formel 1?
Ja, das beide Rennen jetzt Silverstone und dann auch Spa waren Offenbarungseid. Wir haben ja vorher gesagt, wir gucken mal, wie das wird. Es war wirklich ein Offenbarungseid. Das war kein Racing mehr. Das war wirklich parkende Autos überholen im Notfall. Du sitzt da drin, stehst an der Straßenseite und irgendein Lutscher fährt an dir vorbei und hast überhaupt kein Mittel, dich zu wehren. Also das war wirklich ein Offenbarungseid und die Formel 1 weiß auch, was sie da gemacht haben, dass das Reglement zwar zeitgeistmäßig okay war, aber sportlich, wissen sie, können sie damit nie keinen Hund mehr vom Herd locken. Es ist kein Sport mehr, es ist eine Ingenieursformel, die programmieren die Batterien so, dass sie am besten da geladen sind, wo sie geladen sein müssen. Das heißt, die besseren Ingenieure gewinnen gegen die anderen Ingenieure. Und der Fahrer spielt eigentlich gar keine Rolle. Das muss man jetzt so gnadenlos so sagen. Das wird sich auch nicht so schnell ändern, weil nächstes Jahr haben sie zwar das Reglement ein bisschen angepasst, indem sie dem Verbrennungsmotor ein bisschen mehr Gewicht geben. Aber da wird sich auch nicht grundsätzlich was ändern. Auf Strecken wie Silverstone, Spa oder was wir bald sehen werden in Monza, stehst du da immer noch auf der Seife, wenn du die Batterie leer hast. Also es hat mit Racing nichts mehr zu tun. Das hat was mit Raketenwissenschaft zu tun und eigentlich kann man die Autos auch ohne Fahrer fahren lassen. Das wäre eigentlich der Wettbewerb. Ist ja gar nicht so unmöglich heute. Und Ungarn wird deshalb ein bisschen besser, weil, hat man ja in Monaco gesehen, die Strecke sehr langsam ist, viele Kurven, viele Bremsungen, wo die Batterien sowieso geladen werden. Es gibt nur eine lange Gerade, die Zielgerade, wo die Batterien dann leer gesaugt werden. Also da spielt das Energiemanagement jetzt keine Rolle. Und deshalb freue ich mich auf das, in dem Sinne auch auf das Rennen, das aber in der Vergangenheit natürlich, weil schwer zu überholen war, jetzt auch nicht immer ein Highlight, was Spannung betrifft, war.
Stimmt, aber wenigstens das dürfte sich mit dem Reglement so ein bisschen jetzt ändern, dass wir da ein bisschen mehr Überhol-Action sehen werden. Ja, es bleibt auf jeden Fall zu hoffen, dass diese Änderungen Früchte tragen, aber auch da hat man ja, ich glaube, auch unter anderem wegen Audi Kompromisse eingehen müssen, dass man die Änderungen nicht so drastisch gewählt hat, sondern halt jetzt eben schrittweise das ausbaut. Also es könnte sich sogar noch ein bisschen länger ziehen und dann bleibt zu hoffen, dass man langfristig doch auf ein anderes Motorenkonzept setzt, das den Fahrer wieder mehr in den Fokus rückt. Leclerc hat sich auch noch nach Spa dazu geäußert. Es gibt immer noch Dinge am Auto, die ich mit meinem Fahrstil umfahren muss. Ich kann nicht ganz natürlich fahren und das bremst mich in einigen Phasen des Rennens ein. Also praktisch, wenn es zu viel Gas gibt, dann bringt man wieder die Batterie durcheinander und Co. Da muss man wirklich sein Programm abspulen, wie du schon gesagt hast. Gut, Ralf, dann sprechen wir mal über die Situation bei Mercedes. 50 Punkte haben wir da zwischen Antonelli und Russell. Die Saison ist natürlich noch recht lang. Wir sind jetzt eigentlich praktisch bei der Halbzeit. Was muss ein George Russell jetzt machen und wie sieht es auch in ihm gerade aus? Und ja, was muss er machen, um noch Formel-1-Weltmeister dieses Jahr zu werden?
Oh, da muss viel passieren. Er muss sein Selbstbewusstsein wiederfinden. Das ist im Moment im Keller. Antonelli scheint das Reglement wie auf den Leib geschneidert zu sein. Der fährt einfach natürlich, hat seine Instinkte und kennt ja auch nicht viel anderes, weil er erst 19 ist und kommt damit einfach super klar und hat auch natürlich Freude am Fahren, weil es flutscht ja bei ihm. Russell fährt hinterher. Ist einfach langsamer, wenn alles normal läuft, das weiß er auch. Er hat keine richtige Erklärung dafür. Er versucht das zu erklären, indem er sagt, ja, ich muss meinen Fahrstil ändern, bla bla bla, aber das müssen die anderen ja auch. Aber das meine ich mit diesem natürlichen Fahren, das Antonelli hat und diesem erst denken und dann Gas geben, was Russell hat. Da verlierst du halt Zeit und auch Selbstbewusstsein. Und er ist wirklich in der Negativspirale gerade. Das sind Spar, auch wenn er vielleicht nichts dafür konnte. Das war natürlich genau das, was nicht passieren durfte. Er fällt aus, Antonelli gewinnt. Jetzt sind wir bei 50 Punkten. Das heißt, ohne Sprintwochenende kann Antonelli zweimal ausfallen. Russell muss zweimal gewinnen und dann wären sie erst punktgleich. Also da muss eine Menge passieren. Ich glaube, seine Chancen werden immer kleiner. Wenn er jetzt das Gefühl hätte, wie es Norris letztes Jahr war, im Vergleich zu Piastri zum Beispiel. Norris war ja bei McLaren, ich will nicht sagen der Nummer 1 Pilot, aber der von Zak Brown und allen schon so mehr oder weniger als McLaren-Pilot anerkannt war, während Piastri der Neue war, der sich erst hocharbeiten musste. Bei Mercedes genau umgekehrt, Antonelli ist das Hätschelkind von Toto Wolff, der ist nun mal der Teamchef, der gibt die Maßgaben vor, der gibt auch die Farbe vor, was passieren muss. Und Russell ist da so ein bisschen das Adoptivkind. Und man hat ihm jetzt gesagt, dass Toto eigentlich nicht sein richtiger Vater ist, sondern nur, und Antonelli, der Stiefbruder, der ist der richtige Sohn von Toto. Das ist jetzt der Vergleich, den ich mache. Damit muss jetzt Russell klarkommen, das weiß er auch. Und also er braucht viel Glück und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und muss irgendwie hinkriegen, ich weiß nur nicht wie, dass er sich von seinem Fahrstil auf dieses neue Reglement, auf diesen Mercedes, den es im Moment gibt, einstellt. Wird sehr schwierig.
Fakt ist natürlich aber auch, bei Antonelli ist auch schon technisch viel schiefgegangen in Silverstone. Dann hatten wir aber auch den Ausfall in Barcelona. In 5 der letzten 6 Rennen ist mindestens ein Mercedes nicht in die Top 10 gekommen. Ist das auch vielleicht so eine Statistik die Russell vielleicht Mut machen könnte, dass ja auch bei Antonelli mal wieder was schiefgehen könnte? Denn es ist offensichtlich, Mercedes hat weiterhin Zuverlässigkeitsprobleme.
Da kann er nicht drauf bauen. Ihn hat es ja auch öfters erwischt. Das Einzige, was ihm was bringt, ist, das sind zwei Sachen. Erstmal, dass der Mercedes haushoch überlegen ist, wenn es darauf ankommt. Dass zumindest wenn Antonelli damit fährt. Und dass er auf Antonellis Niveau kommt und dann das Glück braucht, dass das Pendel ein bisschen umschlägt. Aber da kann man sich halt nicht drauf verlassen. Er sollte mal mit Nico Rosberg reden. Weil als 2014, 2015 war Lewis Hamilton auch das Hätschelkind bei Mercedes, besonders von Niki Lauda. Und Nico Rosberg musste dagegen anrennen. Und er wusste auch, er rennt dagegen die Wand, dass Hamilton die gefühlte Nummer 1 war. Das wusste er. Und er hat es trotzdem geschafft, 2016 Weltmeister zu werden. Indem er völlig in sich ging, irgendwie auch so mentale Trainer sich genommen hat und auch so auf Ratschläge von Freunden und so gehört hat, wie man Hamilton vielleicht jetzt im Kopf, wie man in Hamiltons Kopf kommt. Das Einzige, was er damals machen konnte, das ist ihm gelungen 2016, hatte das nötige Glück, dass zum Beispiel Hamilton in Malaysia, als es auf Augenhöhe war, das Duell, den Motorschaden hatte. Das hat Nico Rosberg den Vorsprung gegeben, den bis zum letzten Rand zu verwalten, um Weltmeister zu werden. Also Russell wäre gut beraten, mal mit Rosberg zu reden. Das würde er nicht tun, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, hey, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? wie kann ich gegen diese Geister anrennen, die es wirklich gibt? Nämlich, da ist das Hetzelkind, der Nummer 1-Pilot, der gefühlte, das gibt aber keiner zu und ich bin mehr oder weniger, der so nebenher läuft. Wie kann ich in Antonellis Kopf kommen? Das ist jetzt die Frage, die er beantworten muss. Und deshalb habe ich jetzt Nico Rosberg mal ins Beispiel gebracht.
Könnte auch noch zum Tragen kommen, dass Antonelli unerfahren ist, also zweite Formel-1-Saison, der fährt gerade um den Titel. Je mehr Rennen vergehen, desto näher kommt er diesem WM-Pokal. Wie stufst du Antonelli ein? Werden da auch mal irgendwann die Nerven kommen?
Glaube ich nicht, weil er wird jetzt Ungarn auch nochmal abspulen. Er kommt ja klar, er macht ja einfach nur das, was ihm Erfolg verspricht. Er hat jetzt den Weg gefunden, wie er so ein Rennwochenende angeht, wie er außerhalb des Rennwochenendens lebt. Er ist psychologisch, also mental total stark geworden. Er hat seinen Weg gefunden. Er geht auf der Straße, von der er glaubt, die zum Erfolg führt. Und die Straße hat auch bisher zum Erfolg. Das heißt, bei ihm gibt es keinen Grund, irgendwas anders zu machen. Der denkt wahrscheinlich auch im Hintergrund an die WM, aber das hat er vielleicht von Anfang an gedacht. Und es hindert ihn ja nicht zu gewinnen und überlegen zu fahren. Das heißt, Rasse kann nicht hoffen, dass Antonelli in irgendwie so eine Krise verfällt, indem er sagt, oh Gott, jetzt wird es aber heftig, jetzt, oder Angst hat zu gewinnen, Angst vor Erfolg. Nee, der muss an sich arbeiten. Antonelli wird ihm keine Schwächen bieten, da bin ich sicher.
Hat sich auch nach den Rückschlägen, die wir jetzt so hatten, bisher immer eindrucksvoll zurückgemeldet. Ja, Antonelli ist auch der Favorit für Charles Leclerc. Also das wäre sein Lieblingsweltmeister, wenn es Ferrari nicht selber schaffen sollte. Das hat er so offen vor Spa zugegeben. Ja, sprechen wir mal über Ferrari. Mercedes, Jäger Nummer 1 und Hamilton ist ja sogar gerade WM-Zweiter, 45 Punkte dahinter. Leclerc fehlen ja noch ein paar mehr. Was erwartest du in diesem Ferrari-Duell? Du hast schon gesagt, mal schauen, ob Ferrari da vielleicht sogar um den Sieg mitkämpfen kann. Aber Ferrari intern, Leclerc, Hamilton, wer hat die Nase vorn? Hamilton auch immerhin Rekordsieger mit 8 Erfolgen in Ungarn.
Ungarn ist eine Strecke, die Hamilton liegt. Also da muss Leclerc ist erstmal in der defensiven Rolle, muss beweisen, dass er das Setup und den Rhythmus in Ungarn genauso findet, wenn das Auto gut funktioniert, von dem ich ausgehe. Also er muss erstmal Hamilton als Gegner sehen, gucken, dass er schneller ist als Hamilton und dann schauen, wenn er das Maximum rausgeholt hat, wofür das gereicht hat. Wahrscheinlich erste, zweite Startreihe, davon gehe ich mal aus und im Rennen ist dann alles möglich. Also Leclerc muss ganz klar sich an Lewis orientieren, erstmal in Ungarn. Das würde ich ihm empfehlen. Und er hatte in den letzten zwei Rennen bewiesen, dass er wieder auf dem richtigen Weg ist, dass er das Auto jetzt mehr kapiert hat, obwohl er gesagt hat, er kann noch dazulernen, aber das können sie alle bei diesem Reglement. Es geht bei ihm nur darum, schneller als Hamilton zu sein oder zumindest auf Augenhöhe, damit das Team weiß, wir haben zwei Fahrer, die hier gewinnen können, nicht nur einen. Das ist ganz wichtig. Aber er hat das ja die letzten zwei Rennen gut gemacht. Den Weg soll er eigentlich nur fortsetzen.
Ja, aber eben auch die Pace von Hamilton im Rennen, wenn man jetzt die Probleme mal ausklammert, war ja auch richtig stark. Also auch das ein Mutmacher für ihn. Man muss ja auch sagen, Hamilton liegt nur 45 Punkte hinter Antonelli und bei den Mercedes Zuverlässigkeitsproblem, wer weiß, Hamilton dann auch im Titelkampf auf jeden Fall mit drin. Ganz spannend das Ganze. Und Ferrari soll tatsächlich laut italienischen Medien nochmal ein Motorenupdate bekommen, aber dann erst in Monza zum Heimrennen. Da wollen sie natürlich immer besonders gut auftrumpfen. Auch das könnte nochmal Spannung reinbringen, oder?
Ja, früher war das ja üblich in Monza, da hat man sogar geunkt und Witze gemacht, dass Ferrari vielleicht einen 4-Liter Motor hat, wo die anderen nur 3-Liter Motoren hatten, was natürlich nicht gestimmt hat. Aber es zeigt ja, dass man früher gedacht hat, in Monza gucken die Rennkommissare mal ein bisschen weiter weg, wenn Ferrari mit neuen Teilen kommt. Weil das ist so ein Rennen, Klammer auf, Ferrari Heimrennen, Klammer zu, in dem auch die Formel 1 weiß, das ist was Besonderes, wenn Ferrari da gut abschneidet oder sogar gewinnt. Ich glaube da nicht, dass da jetzt gemauschelt wird, aber dass jeder will, dass Ferrari in Monza gut aussieht, das ist ja auch klar. Also jeder in dem Sinne, der nicht gerade bei Mercedes arbeitet oder ein Konkurrent ist.
Ja, bei Red Bull hast du schon gesagt, die Zauberflöte. Hadja kommt wirklich gut zurecht, muss man sagen, bei Red Bull. Gut, in der Rennpace hinkt er meistens noch ein bisschen hinterher, aber in Spa sah er schon besser aus. Lag das jetzt vielleicht auch daran, also ohne Hadjars Leistung dazu schmälern. Aber gerade in Spa, so einer energiereichen Strecke, wo du die Batterieleistung auf den Geraden brauchst, dass du in den Kurven wirklich nur mit dem Verbrenner fährst und da du leichter, sag ich mal, durch die Kurven kommst und als sehr guter Fahrer den Unterschied weniger machen kannst. Also war das auf das Batteriemanagement vielleicht zurückzuführen, dass Hadjar näher dran war, weil Verstappen gar nicht so viele Möglichkeiten auf der Strecke hatte, den Unterschied zu machen? Oder findet sich Hadjar immer besser zurecht bei Red Bull?
Ja, der Vergleich hinkt ein bisschen. Selbst wenn zwei Red Bull nur mit Verbrennermotor in eine Kurve fahren, gibt es ja immer noch die Kurventechnik in das Auto, wo Verstappen den Unterschied machen kann. Grundsätzlich sehe ich das bei Hadjar ähnlich wie bei Antonelli. Der ist noch relativ frisch in der Szene und ja, sieht jetzt keine Nachteile drin, wie das Reglement gerade ist. Der genießt das und er ist halt ein Talent und kommt mit dem Red Bull meistens auch gut klar. Das heißt, wenn der Red Bull, der ja so Balanceprobleme hat und dann zum Untersteuern neigt, dann ist Hadjar fast auf Augenhöhe mit Verstappen, der untersteuernde Autos ja hasst wie die Pest. Und das war ja bei Michael Schumacher und ich sag mal so Leuten wie Senna ähnlich. Die brauchten ja eher so ein giftiges Auto, um den Unterschied zu machen. Sobald das Auto aber zu giftig ist oder nicht giftig genug, also beide Extreme hat, dann hat der Teamkollege eine Chance. Und Hadjar ist halt der beste Teamkollege, den Verstappen seit langem hatte. Er macht einen guten Job, könnte auch dieses Antonelli-Syndrom sein, was ich ja gesagt habe, dass er noch frei im Kopf ist. Und das macht er gut. Aber ich bin trotzdem überzeugt, wenn es drauf ankommt, hat er gegen Verstappen immer noch keine Chance, weil eigentlich fast keiner eine Chance gegen Verstappen hat, wenn er in Höchstform ist und auch ein Auto hat, das funktioniert. Du hast es ja gesagt, gerade im Rennen gibt es niemanden, der so punktgenau Runde für Runde abspulen kann. Einer macht mal einen Fehler, dann ist ein Zehntel weg, zwei Zehntel, manchmal drei. Und dann verlierst du halt gegen so einen, ich sag mal, Fahrroboter wie Max. Und das meine ich gar nicht negativ. Halt in 10 Runden 3, 4, 5 Sekunden und das summiert sich dann. Und das ist die große Stärke von Verstappen. Auf einer Runde, glaube ich, kann Hadjar immer einigermaßen mithalten, aber noch nicht in der Renndistanz, weil es keiner könnte.
Ja, aber insgesamt ist das Auto damit ja auch schon, weil du sagst, mit dem Untersteuern gut für Verstappen unangenehm, aber es ist insgesamt leichter zu fahren, oder?
Das heißt leichter fahren. Für einen normalen Autofahrer, der glaubt, er beherrscht sein PKW, wäre das immer noch ein Gift, würde ich dem immer noch nicht empfehlen, wie du sagst, leicht untersteuern Red Bull zu fahren. Da wäre in der ersten Kurve Ende. Also das ist jetzt relativ. Für die Cracks da ist also ein leicht fahrendes Auto, als Beispiel ist, glaube ich, der Racing Bull in dem Sinne. Ist sehr gutmütig, den kann man auch gut abstimmen. Das heißt, der verhält sich nie so anders, egal was man gerade macht, auf welcher Strecke, wie es die Fahrer gewöhnt sind. Das ist ein leicht zu fahrendes Auto in dem Sinne. Der Red Bull ist halt immer noch eine Zicke, der mal so ist, mal so. Ich habe nur gesagt, wenn der Red Bull zum Untersteuern neigt, ist es besser für Hadjar als für Verstappen. Aber leicht zu fahren ist der immer noch nicht.
Ja.
Da machen wir uns echt was vor.
Vor allem für uns normale Autofahrer. Ja, weil ich habe halt unter diesem Reglement immer noch so ein bisschen dieses Gefühl, dass es doch wesentlich leichter ist, diese Autos zu bewegen, eben weil man halt auch viel laden muss in den Kurven. Sagt dann Alonso auch, eigentlich sind die Kurven nur noch Ladestationen, der Koch könnte es fahren. Und dann ist es natürlich für die Top-Piloten schwerer, den Unterschied zu machen. Was finde ich auch schwierig, macht jetzt zum Beispiel Ricardo mit dem Hadjar zu vergleichen. Aber gut, das werden wir dann im Laufe der nächsten Saison sehen, wie sich das dann verschiebt, wenn der Fahrer wieder mehr im Mittelpunkt steht.
Die werden ja immer noch nicht die 24 Sekunden Vollgaspassage
Nee.
schaffen, ohne dass die Batterie leer geht, Richtung Le Combe in Spa zum Beispiel. Wenn sie jetzt nach 15 Sekunden zu Ende war, die Batterie, dann wird sie dann nach 20 zu Ende sein. Aber dann hast du immer noch das Problem. Dieses Reglement wird dann ein bisschen angepasst, ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht das, was man erwarten kann oder sollte. Also da machen wir uns, glaube ich, was vor.
Ja, das ist halt eben wirklich schade.
Da müssen die Verbrennungsmotoren schon 1000 PS haben von vornherein. Und ein Elektromotor, sage ich mal, mit
200,
300 zugeschaltet
ja.
werden. Dann wird es weniger auffallen. Aber dann hättest du immer noch 300 PS Unterschied und die machen dann trotzdem viel aus. Das ist nicht so einfach.
Ja. Ja, gut, Spa hat Verstappen mal auch gesagt, dann fahren wir mit 500 Verbrenner PS gerade durch die Kurve, aber mit einem Formel-1-Abtrieb. Also das macht das Ganze auch wieder so ein bisschen leichter. Also immer noch Formel-1-Verhältnis natürlich gesehen. Deswegen,
Ja
also
gut,
ja.
die fahren wesentlich langsamer in den Kurven, ist dann wesentlich anstrengender. Und jemand, der immer am Limit fahren will, der hat das Limit einfach nicht mehr. Das heißt, das Limit ist so weit unten in der Kurve, dass das Limit für alle gleich wird. Und das ist das Problem wahrscheinlich, was du meinst. Da kannst du nicht mit 5 km/h mehr Kurvengeschwindigkeit den Unterschied machen, weil bei den Autos gleicht sich das alles an.
Ja, das macht nämlich auch die Formel 1 für mich dieses Jahr so ein bisschen schwieriger sportlich zu bewerten, eben weil sie halt eigentlich nach diesem Batterieprogramm fahren müssen. Früher ging es halt eigentlich schon eher gut, im Rennen musstest du auch mal Reifenmanagement und sowas, aber da ging es halt darum, vor allem im Qualifying, wie schnell kommst du wirklich einfach durch die Kurve durch, ohne auf
Ja, und wie
Bande.
spät bremst du, ohne einen
Genau.
Fehler zu machen? Wann kannst du Gas geben? Und ja, das schmälert jetzt aber nicht die Leistungen von einem Antonelli oder einem Verstappen oder auch einem Hamilton, der sich zurückgekämpft hat, wieder in die Position, die er ist. Das sind schon alles super Fahrer.
Ja.
Aber es ist so ein bisschen kommunistisch geworden. Eigentlich auf Strecken wie Spa jetzt kommen kann jeder fahren, der ein bisschen die Formel-1-Lizenz hat, ohne negativ aufzufallen, behaupte ich mal.
Ja, das ist halt eben schade. Aber wie du gesagt hast, ist jetzt halt einfach ein bisschen anders und trotzdem darf man da die Leistungen der Piloten nicht schmälern. Am Ende können vor allem die ja auch nichts für das aktuelle Reglement. Ja, einer, der da auch natürlich mittendrin ist und auch ganz gut zurechtkommt, ist Liam Lawson, 10. in der WM. Ich glaube, 39 Punkte hat er gesammelt. 22. Teamkollege Lindblad, der jetzt die neuen Teile bekommen hat und nicht Lawson. Also eigentlich gibt es keinen Grund, da was rein sportlich zu machen. Aber ich will dich trotzdem fragen, könnte Lawson am Ende des Jahres sein Cockpit verlieren? Denn wir haben da ja den Formel-2-Piloten Nikola Zolov, der schon 6 Rennen gewonnen hat, auch ein Red Bull Junior. Bulgare macht einen guten Job. Und Lindblad ist ja so der Nächste, den man da aufbauen will. Wäre Lawson dann der, wenn man den Zolov da reinheben will, derjenige, der sein Cockpit verliert?
Davon gehe ich aus. Wenn die den Solo hochheben wollen, dann muss Lawson gehen. Weil alles andere macht ja keinen Sinn. Und er ist angesagt, er macht einen guten Job in der Formel 2. Ich glaube, Lawsons Cockpit ist wirklich in Gefahr und er merkt das auch. Es gab ja jetzt die Erklärung, warum das Update, das eine, das sie in Spa hatten, warum das Lindblad gekriegt hat und nicht Lawson, weil er der Schnellere ist, haben sie mehr oder weniger, aber eigentlich waren die auf Augenhöhe und das war ein klares Zeichen für Lawson, wer hier der Nummer 4 Pilot ist und der gehen muss, wenn der Zulauf kommt. Zu den Bulgaren kann ich sagen, er macht wirklich einen guten Job, sieht gar nicht aus wie ein Formel-1-Pilot, eher wie so ein, seiner Frisur und so ein Typ von einer Boygroup.
Aus Snowboard habe ich mir gedacht.
Aber er ist sehr schnell, er macht auch kaum Fehler, also fährt konstant. Helmut Marko hat ihn damals Alonso praktisch abgekauft. Man muss wissen, Fernando Alonso war der Manager von Zolo und was man mir Zolo und was man mir erzählt ist, der hat so einen gnadenlosen Schweineknebelvertrag mit dem Jungen gehabt, dass der jetzt noch Schulden hat. Und Red Bull greift, er hat ihn jetzt übernommen, hilft ihm, wo es geht. Also Zolo fährt praktisch muss Schulden noch abbezahlen, weil Alonso so einen Knebelvertrag hatte. Der hat Millionen an dem verdient. Und Solow hat gar nicht so viel Geld im Moment, das er ausgeben kann. Und ohne Red Bull wäre der fast pleite. Das muss man jetzt gnadenlos mal sagen, was man von ihm erzählt. Deshalb drücke ich ihm die Daumen, dass das was wird. Weil unter den Umständen zu fahren, so praktisch mit Existenzängsten im Hintergrund, ist das gar nicht so einfach. Und da hast du natürlich einen Glücksfall, wenn du Red Bull im Hintergrund hast, die dir da raushelfen. Und so kennt man Alonso nicht, aber so ist es wohl. Ja, das ist das, was ich gehört habe, was die Geschichte zu Zuluf und die finde ich ganz interessant.
Ja, in der Formel 3 hat er sich noch so ein bisschen schwer getan. Da ist er zweimal weit hinten gewesen und dann erst im dritten Jahr WM-Zweiter sozusagen gewesen. Ist ja keine WM-Meisterschaft, Zweiter. Und dann in der Formel 2 jetzt direkt im Debütjahr. Gut, der ist davor im Jahr, glaube ich, 4 Rennen gefahren, aber jetzt in seinem praktisch kompletten Debütjahr 6 Rennen schon gewonnen und vor allem zuletzt richtig stark gepunktet. Ja, dann werden wir beobachten, wie Red Bull da entscheiden wird. Wie wahrscheinlich hältst du das, dass Lawson trotz, ja, seiner guten Leistung sein Cockpit verlieren wird aktuell?
Normal wird man den ja auch behalten, aber die haben halt ihre Philosophie, neue Fahrer, wenn sie vielversprechend gleich in die Formel 1 zu setzen. Ja, wen willst du denn rausschmeißen? Hatscher? Verstappen? Die Möglichkeit, die es gäbe, ist natürlich, wenn Max geht, dass da ein Platz frei wird. Aber den wird man eher mit Piastri oder einem Erfahrenen besetzen, als zum Beispiel jetzt. Theoretisch könnte man Lindblad dann mit Hatscher fahren lassen und dann Solow mit Lawson. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn man sowieso denkt, man muss jetzt einen Umbruch machen und vergessen wir mal Titelambitionen, wir arbeiten jetzt auf die nächsten fünf in so einem Fünfjahresplan, dann, das könnte die Chance für Lawson sein. Aber ansonsten, boah, sehe ich für ihn keine große Zukunft bei Red Bull.
Werden wir sehen, wie es für Lawson dann am Ende weitergeht. Vielleicht bleibt er sogar im Cockpit, vielleicht auch nicht. McLaren, hast du auch schon deinen Senf abgegeben? Die hast du auf jeden Fall auch auf der Rechnung. Also eigentlich wie alle vier Top-Teams. Und dann sprechen wir mal noch über Aston Martin. Die bekommen zumindest ein komplett ja, neues Auto für Ungarn. Die Runde ist auch insgesamt kürzer. Es kommt viel auf Aerodynamik an, ein bisschen weniger auf den Motor. Glaubst du, die könnten sogar den Sprung machen und Cadillac überholen?
Ja, wenn das Auto wirklich der große Sprung ist, den man erhofft, dann schon. Und dann ist es eine Testfahrt fürs Chassis in der Hoffnung, dass in Zandvoort dann auch Honda den großen Schritt macht. Also Ungarn ist schon bedeutendes Rennen für Aston Martin, denn wenn das Auto nicht funktioniert, also überhaupt nicht funktioniert, ja, dann sollten sie lieber in Urlaub fahren oder in Klausur gehen. Eine Strafe bezahlen, keine Rennen mehr und hoffen, dass es nächstes Jahr von Anfang an dann besser wird. Weil dann ist Hopfen und Malz ganz verloren.
Gut, dann sehen wir ja morgen schon im Training die ersten Rundenzeiten. Da bin ich vor allem dann eben auf Aston Martin mal gespannt, aber auch der Kampf an der Spitze. Mercedes, die beiden Piloten, Ferrari. Was macht ein Max Verstappen, McLaren? Also, wir warten ab, morgen dann das Training und danach melden wir uns auch wieder. Bis dahin. Ciao.
Alles klar. Tschüss.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.